Ich lese aus dem Matthäus 7, ab dem Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Ja, mit dieser herrlichen Verheißung möchte ich euch begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Und wir freuen uns, dass wir zusammenkommen dürfen im Namen von unserem Herrn Jesus. Und dass der Weg zum Thron Gottes offen ist, das drückt ja der Vers auch aus, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Weil eben der Weg zum Thron vor Gnade offen ist. Ich möchte zum Anfang beten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu dürfen wir zu dir kommen. Dürfen wir wissen, dass der Weg frei ist durch das Blut vom Herr Jesus Christus, der den neuen Weg geschaffen hat, in Gegenwart von Gott, dem Allerhöchsten. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus sogar Wohnung genommen hast in unseren Herzen, in den Herzen von deinen Kindern. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht oder das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir danken dir, dass wir wissen, auch jetzt die Verheißung haben, dass du mitten unter uns bist. Herr, wenn du da bist, in unserer Mitte, was sollte uns da fehlen? Wir loben und preisen deinen Namen und wollen aus diesem Grund zusammenkommen heute Morgen, dass wir dich loben und preisen, dich anbeten. Herr, mitten in einer Welt, die sich immer weniger schert, hat man das Gefühl, um die göttlichen Ordnungen, um die Anbetung Gottes, um die Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott. Herr, wir wollen uns beugen vor dir. Wir wollen unsere Herzen dir herhaben. Und bitte, Herr, rette zu uns, verändere du uns innerlich. Tu uns doch umgestalten nach deinem Willen, nach deinem Wohlgefallen, ins Bild von Jesus Christus, wie du es verheißen hast. Was für ein Vorrecht. Amen. Ja, wir möchten Gott bewusst loben und preisen. Wir fangen an mit dem Lied 285. Bevor wir noch ein Lied singen vor der Predigt und Sonntagsschule, möchte ich noch passende Vers dazu lesen aus dem Jesaja 43. Jesaja 43, Vers 1 und 2, das ist eine Stelle, wo ja, ein herrlicher Trost ist für das Volk Israel, was Gott ihnen hier zusagt. Und wir dürfen wissen, dass diese Stelle, diese Aussage genauso uns auch gilt. Ein neutestamentlichen Volk Gottes, wo ja gerade der Titusbrief schon so schön darlegt, wie er sich durch sein vergossene Blut das Volk zum Eigentum erkauft, erworben hat. Und darum dürfen wir diese Aussage aus dem Jesaja ganz bestimmt auch direkt für uns in Anspruch nehmen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ja, singen wir doch noch das Lied 71, Fürchte dich nicht. Ja, wir wollen unsere Bibel aufschlagen in Lukas 20. Wir möchten heute diese Stelle betrachten, eine weitere Fangfrage, eine weitere Falle, die dem Herrn Jesus gestellt wurde. Und ich möchte zum Beginn noch beten, kurz. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Leben, das du uns gegeben hast, Herr. Wir danken dir, dass du dich offenbart hast als 100% Gott und ganz Mensch und dass du deinen Vater uns offenbart hast. Du hast gesagt, wer mich sieht, wer mich kennt, der sieht und kennt den himmlischen Vater. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, erkennen durften, Herr. Denn die Erkenntnis Gottes ist das wahre Leben. Und wir bitten jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen können, dass wir es aufnehmen können, dass es zu uns spricht, dass es uns verändert, Herr. Wir wollen dir hinhalten, dass du uns bearbeitest mit deinen Werkzeugen, mit deinen Instrumenten, Herr, die so überaus gütig und gnädig sind immer wieder mit uns. Mit deiner Gnade und Geduld behandelst du uns. Mit deiner Güte ziehst du uns näher zu dir. Wir danken dir dafür. Und ja, wir wollen auf deine Stimme hören, Herr. Sprich du durch dein Wort zu einem jeden von uns und hilf, dass wir zulassen, dass du uns veränderst und umwandelst in dein Wesen, in dein Bild, Herr. Amen. Lukas 20, ich lese die Stelle vor, Vers 20 bis 26. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, Gib Gott, was Gott gehört. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern könnten. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, Was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sagte ihnen, so gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn nicht bei diesem Wort fassen vor dem Volk. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Es ist immer noch dieser Tag, Dienstag in der Passionswoche. Dieser gefüllte Tag für den Herrn Jesus, wo er unter dem Dauerbeschuss seiner Feinde kam. Und die Wut der religiösen Elite wuchs von Stunde zu Stunde, hat man den Eindruck. Wir haben im Kapitel 19 gelesen, die letzten zwei Verse, das war am Tag zuvor noch, dass er täglich im Tempel lehrte und die obersten Priester und Schriftgelehrten, die vornehmsten des Volkes, trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihm zu. Und dann haben wir gelesen im Kapitel 20, Vers 7, nach einer Fangfrage wieder. Ihre Antwort, sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Sie wüssten die Antwort nicht auf seine Rückfrage. Und dann im Vers 19 wieder Kapitel 20. Da suchten die obersten Priester und Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, in derselben Stunde, sofort, so rasch wie möglich. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Ja, wahrhaftig, die Wut dieser Elite, dieser Menschen, nahm förmlich von Stunde zu Stunde zu. Und sie hatten sich offenbar immer wieder zusammengesetzt und beraten. Wie können wir es schaffen, ihn zu fassen? Und sie hatten offenbar eine neue Taktik sich überlegt, wenn wir jetzt den Vers 20 gelesen haben. Und zwar bestand die neue Taktik darin, ihn nicht nur dazu zu bringen, eine offensichtliche Gotteslästerung zu äußern und so die Empörung des ganzen Volkes auf sich zu ziehen und zu provozieren, sondern auch ihn dazu zu bringen, Lästerung und Ungehorsam zu äußern gegen die Obrigkeit, beziehungsweise gegen den römischen Statthalter und damit gegen den römischen Kaiser. Und so die politische, die römische Macht auf ihn zu hetzen. Das war jetzt die neue Taktik. Vers 20. Und sie lauerten ihm auf und sandten Aufpasser, Auflauerer wörtlich ab, die sich stellen sollten, als wären sie redlich, um ihn bei einem Wort zu fassen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Gewalt des Statthalters ausliefern konnten. Wie vortrefflich formuliert. Sie stellen das vom griechischen Wort hypokrineo, a hypocrite im Englischen, ist ein Heuchler. Also einer oder Leute, die vorheuchelten, als wären sie redlich. Gemeint ist, als wären sie gerecht, aufrichtig, wahrhaft, der Wahrheit verpflichtet. So sollten sie sich stellen. Wie treffend haben sie ihre eigene Beurteilung ausgesprochen, nicht wahr? Es ist nämlich die zutreffende Beschreibung des menschlichen Wesens. Vorheucheln, als wäre etwas anders, als es wirklich ist. Damit haben sie sich selber entlarvt und offenbart. vorheucheln, als wäre man aufrichtig und wahrhaftig. Und damit haben sie gesagt, dass sie genau das nicht sind. Und haben auch eben das Wesen des Menschen ausgedrückt. Diese Fassadenpflege, die ist ja gewaltig. Die Fassadenpflege. Und hinter der Fassade sind völlig andere Verhältnisse und Absichten. Wir müssen realisieren, dass dies tief in unser Wesen eingeprägt ist. Tief. Wie wichtig ist es, dass wir uns auch in dieser Hinsicht immer wieder selber prüfen im Licht der Bibel und uns aufdecken lassen vom Geist Gottes, wo das auch bei uns zutrifft. Es ist so einfach, gerade auch eine religiöse, fromme Fassade aufzubauen, die nicht wirklich dem entspricht, was im Innersten, im Herzen ist. Wir dürfen jederzeit Buße tun darüber, das bekennen, und der Herr Jesus vergibt und er hilft uns, das zu ändern. Er allein kann es ändern. Wir können nicht, weil es so tief verankert ist in uns. Überall und immer stellen wir sofort gerne die Fassade den Menschen gegenüber. Die Leute hier, sie hofften also, den Herrn Jesus anhand einer Äußerung packen zu können. Anhand von etwas, was er sagt, mit seinen Worten. Da ist mir Jakobus 3 in den Sinn gekommen. Wie leicht verfehlen wir Menschen uns mit unserer Zunge. Wie leicht. Und Jakobus sagt, die Zunge, das unbändige Übel, voll tödlichen Giftes. Und er sagt, wahrhaftige geistliche Reife bedeutet, sich im Wort oder im Reden nicht zu verfehlen. Aber auch da sagt er, wir alle verfehlen uns oft mit unserer Zunge. Aber Gott sei Dank, es gibt Vergebung. Aber wir müssen sie suchen, die Vergebung. Das heißt, wir müssen erkennen unser Unrecht. Erkennen und bekennen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie viel Ungerechtigkeit kommt oft über unsere Lippen, über meine Lippen. Aber er vergibt. Und wir dürfen uns verändern lassen, wir dürfen ihm hinhalten, dass er uns verändert. Ja, sie lauerten ihm auf. Das ist überhaupt nichts Neues. Denn seit dem Sündenfall lauern die Finsternismächte den Gerechten auf. Denen, die durch Gottes Gnade gerecht gesprochen wurden. Die Finsternis hasst alles, was von Gott kommt. Sie hasst das Licht. Die Finsternis hasst das Licht. Und es ist so gut, dass der Herr Jesus so offen und ehrlich war zu seinen Jüngern, wenn wir an Johannes 15 denken, wo er ihnen sagte, voraussagte, die Welt, er meinte damit dieses Weltsystem, diese Welt der Finsternis, wird euch hassen, wie sie mich gehasst hat. Haben sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Wenn wir an David denken, wie viel er darüber gesprochen, geschrieben hat, sein Herz gezeigt hat aus seinem eigenen Erleben. Ich lese nur zwei, drei Beispiele vor. Zum Beispiel Psalm 10. Psalm 10, Vers 8. Das schreibt er über den Gottlosen. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Das ist die Macht der Finsternis, die er hier beschreibt. Eine Realität, die er direkt erlebt hat. Oder Psalm 11, Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen. Sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Oder im Psalm 17, ab Vers 8, da bittet er, behüte mich wie den Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umringen. Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Mund reden sie übermütig, auf Schritt und Tritt umringen sie uns jetzt. Sie haben es darauf abgesehen, uns zu Boden zu strecken. Sie gleichen dem Löwen, der zerreißen will. Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, sagt Apostel Petrus. So könnten wir durch alle Psalmen gehen und immer wieder diese Aussage finden. Ich denke, wir lassen es damit bewenden. Es ist erstaunlich, wie viel David diese Tatsache zum Ausdruck gebracht hat. Wir wissen natürlich, dass er damit auch prophetisch gesprochen hat, was dem Messias Gottes widerfahren wird. Viele von diesen Aussagen sind auch prophetisch auf genau das, was der Herr Jesus jetzt in dieser Passionswoche erlebt. Wir dürfen aber wissen, als Gerechtgemachte im Blut Jesu Christi, als Gläubige, als Kinder Gottes, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns die Kraft gibt, ihm treu zu bleiben, trotz diesen Umständen, trotz dieser Feindlichkeit der Welt, in der wir leben. Wir sind ja Fremdlinge, sagt die Bibel, auf dem Weg zur himmlischen Heimat. Und in dieser Fremdlingschaft auf dieser Erde dürfen wir uns bewähren. Unser Glaube kann sich bewähren. Ihm treu bleiben, an seinem Wort festhalten, überwinden, um schon bald vor ihm zu stehen. Ich lese weiter in Lukas 20, Vers 21. Und sie fragten ihn und sprachen: Meister, wir wissen, dass du richtig redest und lehrst und nicht die Person ansiehst, sondern den Weg Gottes der Wahrheit gemäß lehrst. Auch jetzt wieder machen sie eine zutreffende, richtige Aussage über den Herrn Jesus und beweisen damit, dass es sehr wahrnehmbar, offensichtlich war, dass der Herr Jesus in allem, was er redete, lehrte und wirkte, Recht hatte. Sie bekennen es selber. Es war leicht wahrzunehmen, dass dieser Mann, dieser Messias, in allem richtig handelte und sprach und redete. Wie konnten sich diese Menschen anmaßen, ihn zu verleumden, ihn zu verraten und ihn umbringen zu wollen? Durch ihre eigenen Worte werden sie einmal gerichtet werden. Da bin ich mir ganz sicher. Durch ihre eigenen Worte werden sie gerichtet werden. Und wisst ihr, viele Menschen werden einmal durch eigene Worte, die sie gesprochen oder vielleicht geschrieben haben, gerichtet werden. Auf diese Leute hier traf ja weitgehend genau das Gegenteil zu. Wie sehr sahen sie die Person an in ihrem Urteil? Es war gang und gäbe, mit unterschiedlichem Maß zu messen, die verschiedenen Menschen. Aber sie bewiesen hiermit, dass sie die Wahrheit kannten. Dass sie wussten, was richtig und was falsch ist. Und das ist auch eine große Tragik. Sie kannten Gott und die Wahrheit. Aber sie hassten die Wahrheit. Sie hassten die Wahrheit. Wir haben letzten Sonntag das gehört, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Und es geht wirklich um die Wahrheit. Viele, viele Menschen werden einmal genau dafür gerichtet werden. Nämlich, dass sie Gott kannten und die Wahrheit kannten. Es ist sehr tragisch, die Wahrheit zu erkennen. Sie dann aber nicht anzunehmen, das heißt, sich nicht ihr unterordnen zu wollen. Es ist ein großer Unterschied zwischen die Wahrheit kennen und die Wahrheit lieben. Lieben. Die Wahrheit ist eine Person. Es ist Jesus Christus, die Wahrheit, die wir lieben sollen. Die Wahrheit fordert in der Tat die ungeteilte Liebe des Menschen. Und es gibt eine Stelle, die erschüttert mich immer wieder im Neuen Testament, im 2. Thessalonicher Brief. Das wollen wir aufschlagen, 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Diese Stelle sagt genau diese Tatsache prophetisch voraus, dass viele Menschen gerichtet werden, die Wahrheit kannten, aber die Wahrheit nicht liebten. Nicht liebten. Das heißt, sich ihr in allem unterordneten. Das ist ja die bekannte Stelle, wo prophetisch dargelegt wird von Paulus, wie das sein wird, wenn schlussendlich dann der Antichrist auftritt auf dieser Erde. Wenn er offenbar wird und wie der Herr Jesus ihn mit dem Hauch seines Mundes besiegen wird, töten wird. Aber eben, wie es eine Zeit geben wird, wo dieses Kommen des Antichristen läuft, vorbereitet wird, seine Ankunft wird vorbereitet. Das lesen wir dort ab Vers 9. Ihn, gemeint ist eben der Mensch der Sünde oder der Antichrist. Ihn, dessen Kommen oder dessen Ankunft aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Wir sind unmittelbar am Anfang dieser Zeit. Unmittelbar. Unter Entfaltung, so wird das Kommen des Antichristen vorbereitet. Unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit. Bei denen, und jetzt müssen wir gut hören, und das schockiert mich so. bei denen, die verloren gehen. Dort greift die Verführung. Bei denen, die verloren gehen, und jetzt werden die noch näher beschrieben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Unzweifelhaft sind das Menschen, die die Wahrheit genau kannten. Genau kannten. Sie kannten die Wahrheit, aber sie liebten sie nicht. Sie hatte keine Konsequenz in ihrem Leben. Christus, sie kannten Christus, aber er hatte keine Konsequenz in ihrem Leben. Sie haben ihr Leben für sich selber gelebt. Sie liebten Christus nicht. Sie liebten die Wahrheit nicht, obschon sie ihn kannten und sie den Weg zur Errettung kannten. Sie hätten gerettet werden können. Und diese Menschengruppe wird speziell hier betont als diejenigen, die dieser Verführung scheinbar am meisten anheimfallen. Ist das nicht bewegend, erschreckend? Es ist eine große Verantwortung, die Wahrheit zu kennen, nämlich, dass wir sie über alles lieben in unserem Leben. Über alles lieben. Ich lese weiter in Lukas 20, Vers 22 und 23. Ist es uns erlaubt, fragen sie jetzt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Da er aber ihre Arglist erkannte, sprach er zu ihnen, was versucht ihr mich? Hier kommt also jetzt die Fangfrage, die eigentliche, die sie sich ausgedacht hatten. Und sie argumentierten etwa so, Gott allein ist doch Herrscher, nicht wahr? Ihn allein soll man doch verehren und fürchten, nicht wahr? Ihm allein soll man sich doch unterordnen und keinem anderen Gott. Und hier sind wir in Israel und hier haben sich die Römer uns unterworfen und wir müssen ihnen Tribut und Steuer zahlen. Sag uns, Messias, ist uns das eigentlich erlaubt? Christus durchschaute sie sofort. Wie sehr kam besonders hier bei dieser Fangfrage, wie sehr kam ihre Ebenbildlichkeit hier zum Ausdruck. Ich meine nämlich die Ebenbildlichkeit zu ihrem eigentlichen geistigen Vater, dem Vater der Lüge. Arglist, Panurgia im Griechischen, ist einer der ganz typischen Wesenszüge Satans. Das ist definiert sein Wesen perfekt. Arglist. Und damit auch des natürlichen Menschen, dessen Wesen. Denn, das haben wir auch gehört letzten Sonntag, durch den Sündenfall hat Satan dem Menschen sein Ebenbild aufgeprägt. Der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen wurde. Panurgia, dieses Wort drückt aus Hinterhältigkeit, Bosheit, schmeichelnde Lippen. Psalm 12, Vers 3 kann man das nachlesen. Täuschung, Betrug, Verführung. Nochmals Täuschung und Betrug. Das ist Arglist. Das ist das Wesen Satans. Das ist so fest übertragen worden auf den natürlichen Menschen. Ich lese Vers 24 und 25. Die Antwort des Herrn: Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift trägt er? Sie aber antworteten und sprachen: Des Kaisers. Er aber sagte ihnen: So gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Ein Denar, Denarion, das war typisches römisches Geldstück, eine häufige römische Münze, und zwar ein ordentlicher Geldbetrag, ein Denar. Es war nämlich etwa der Tageslohn eines Landarbeiters, was er an einem ganzen Tag verdiente. Ist es nicht interessant, dass der Herr selber offensichtlich keinen Denar auf sich trug? Und der Kaiser gab dieses Geld heraus. Sein Abbild war darauf eingeprägt. Ja, wahrhaftig, das Geld trägt die Prägung des Herrschers dieser Welt. Und es wird nicht umsonst der ungerechte Mammon genannt, kurz vorher durch den Herrn Jesus selber. Diesen Götze, der Mammon. Christus sagt hier: Durchaus sollen wir diesem Weltsystem geben, was ihm gehört. Das sagt er ganz klar und deutlich. Oh, wie hofften sie, dass er genau das ablehnen würde und genau das nicht sagen würde. Dann hätten sie ihn packen können. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das gilt auch für uns. Niemanden von uns käme es in den Sinn, zu rebellieren gegen den Staat. Wir zahlen die Steuern nicht mehr. Aber wir sollen ihm, diesem Weltsystem oder dem Kaiser oder wie man das immer nennen möchte, wir sollen ihm nicht das geben, was ihm nicht gehört. Das sagt die Aussage des Herrn auch. Wir sollen ihm nicht das geben, was ihm gar nicht gehört. Aber genau das taten diese Eliten und ihre Helfer. Und genau das tun die allermeisten Menschen. Sie geben sich der Welt und ihrem Geld hin. Apostel Johannes beschreibt es noch mit anderen Ausdrücken. Der Fleischeslust, der Augenlust, haben, haben. Und dem Hochmut des Lebens. Und sie verkaufen damit ihre Seelen an dieses Weltsystem, an den Fürsten dieser Welt. Denn diesem System, dem verdorbenen und von Satan geprägten Weltsystem, gehört alle Bosheit, Verdorbenheit und was damit zusammenhängt, auch das Geldsystem. Aber es gehört ihm nicht das Leben und die Seelen der Menschen. Das meint Christus hier. Gebt dem Kaiser, was ihm gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Gott hat die Menschen gemacht. Und Satan hat sie durch seine Verführung und Blendung zur Sünde geraubt. Und die Menschen verkaufen sich noch weiter an das Böse durch Stolz und Gier und berauben damit Gott selber. Wisst ihr, wir haben hier eine sehr kurze, aber sehr eindringliche Predigt des Herrn Jesus. Und ich wünsche mir, dass ich selber das wirklich gut höre, dass wir alle das wirklich gut hören. Jeder Mensch ist aufgefordert, Gott zu geben, was Gott gehört. Es ist diese Predigt des Herrn ein lauter Ruf an diese Menschen dort, die ihn damals hörten. Aber der Ruf gilt allen Menschen und er gilt uns. Gebt doch Gott, was Gott gehört. Was gehört ihm? Natürlich, ihm gehört Gottesfurcht, Ehrfurcht. Wahre Gottesfurcht übrigens ist unvereinbar mit dem Stolz und der Einbildung des Menschen. Jeder Anflug von Stolz und Einbildung in meinem Leben schmälert die Ehrfurcht Gott gegenüber, wo ich mich aufbäume. Schrecklich. Wahre Gottesfurcht ist unvereinbar mit Stolz und Einbildung. Aber Gott gehört noch mehr als alle Ehrfurcht. Denn jeder Mensch verdankt sein Leben Gott allein. Er allein hat das Leben gegeben. Er allein hat es entstehen lassen, zur Geburt kommen lassen, zum Wachstum kommen lassen. Und darum schuldet jeder Mensch Gott etwas. Er gehört Gott. Gott hat ihn gemacht. Jeder Mensch schuldet Gott etwas. Und das ist dieser vielleicht wichtigste Begriff in der Bibel. Der Begriff des Glaubens. Jeder Mensch schuldet Gott Glauben. Das, genau das, wovon sich der Mensch beim Sündenfall getrennt hat von Gott. Er hat ihm nicht mehr vertraut, nicht mehr geglaubt, jemand anderem mehr geglaubt. Das ändert nichts daran, dass jeder Mensch Gott Glauben schuldet. Und das bedeutet, Gott anerkennen als derjenige, der er ist. Ihm in allem Recht geben. Die eigene Sünde gegen Gott, die Schuld vor Gott zugeben, bekennen. Sich ihm unterordnen und sein Versöhnungsangebot in Jesus Christus in Anspruch nehmen. Das alles gehört zum Glauben, den jeder Mensch Gott schuldet. Ihm, dem himmlischen Vater, das ganze eigene Leben übergeben und damit mein Innerstes, mein Herz ihm übergeben. Das ist der Glaube, der Gott gehört, der jeder Mensch Gott schuldet. Unsere Herzen sollen Gott gehören und nicht dieser Welt, ihrem falschen Glitzer und Glanz, ihrem Geld, ihrer bösen Lust und Begierde, die den Menschen verführen, der Sünde zu frönen. Natürlich ist es so, das ist mir bewusst, dass jeder Mensch die freie Wahl hat. Tatsächlich. Jeder von uns hat die freie Wahl. Nämlich der Lust der Welt nachzujagen oder auch einfach nur für sich selbst leben zu wollen. Aber wisst ihr, die ganze Bibel warnt laut vor den Konsequenzen. Davor, dass das Ende davon der Tod ist, das ewige Verderben. Zusammen mit Satan und seiner ganzen Entourage. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Natürlich ist das Evangelium die gute Botschaft. Aber wenn wir diese Botschaft nicht predigen, wie soll ein Mensch verstehen, die gute Botschaft, dass Christus für ihn sterben musste? wenn er nicht versteht, wie verloren er vor Gott ist. Darum gehört das genauso zum Evangelium, zur guten Botschaft. Diese laute Warnung, das Ende der Sünde, des Eigenwillens ist der Tod. Aber es gibt Rettung, es gibt Versöhnung. Man kann Frieden bekommen mit Gott. Auch uns, die wir an Jesus Christus gläubig sind, ruft der Herr laut zu, auch heute Morgen. Gib Gott, was Gott gehört. Was gehört denn Gott? Nicht weniger als unser ganzes Leben, unser ganzes Herz. Man kann nicht halbherzig gläubig sein, Christ sein, mit einem geteilten Herzen. Das geht nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Der Anspruch Gottes an uns kommt im Neuen Testament so klar und deutlich zum Ausdruck. Und wir wollen zum Schluss noch einige Stellen dazu lesen. Markus 12, 30 ist so eine zentrale Stelle. Ich weiß nicht, wie oft ich sie schon zitiert habe, aber wir wollen sie doch zusammen aufschlagen. Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und mit deiner ganzen Kraft. Nicht weniger als das ist der Anspruch Gottes an unser Leben, an dich und an mich. Nicht weniger als das. Das hat doch Konsequenzen für unser Leben, nicht wahr? Dieser Aufruf, über allem ihn zu lieben, mehr als alles andere, mit allem, was wir sind und haben, Gott zu lieben. Nicht uns, Gott zu lieben. Das muss doch Konsequenzen haben in einem Leben, menschlichen Leben. Und Gott sei Dank, dass wir so wahrnehmen können, auch untereinander, wie wir sehen, wie mehr und mehr das Menschenleben verändert. Diese Aussage ist drum so wichtig. Es kommt so deutlich hier zum Ausdruck, Gott fordert von uns nicht einfach Gehorsam. Dass wir seinen Willen tun, dass wir seine Gebote halten. Oder? Das ist nicht das Erste, was Gott von uns fordert. Sondern sein Anspruch ist unsere höchste, erste Liebe zu ihm. Dass wir ihn lieben. Die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit. Zu Christus, zum Herrn Jesus, zu seinem Wort, zu Gott, dem Vater. Mit unserem ganzen Sein. Und sein Anspruch geht dahin, tatsächlich, dass wir ihm gehorchen, dass wir seine Gebote halten und seinen Willen tun wollen, weil wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist sein Anspruch. Das ist das, was ihm gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Es gibt eine Fülle von Stellen, die diesen Anspruch Gottes ausdrücken. Und wir können nur ganz stellvertretend die eine oder andere lesen. Ich lese aus Johannes 14, Vers 23, auch sehr bekannte Stelle, wo Jesus spricht: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und jetzt diese gewaltige Verheißung, ich kann sie immer noch fast nicht fassen. Dann sagt er weiter: Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So werden wir zum Tempel Gottes, als einzelne Menschen, als gläubige Menschen. Christus sagt es: Wir werden zu ihm kommen und Wohnung nehmen in ihm. Wer es fassen kann, der fasse es. Römer 12 möchte ich noch lesen. Römer 12, Vers 1 und 2, auch überaus bekannt. Paulus schreibt den Christen, den gläubigen Menschen in Rom: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Realisiert doch, dass das normale Christsein ist. Realisiert doch, dass das Gott gehört. Gebt Gott, was Gott gehört. Und in Vers 2 dann so wichtig, wie er weiterfährt: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Wir können nicht Christ sein wollen, unser Leib als lebendiges Opfer dem Herrn hingeben, dass er es führt, dass er damit macht, was ihm wohlgefällt. Und gleichzeitig uns gleich machen wie diese Welt. Das griechische Wort drückt das ja so gut aus, das Systematizo. Das sich die gleiche Haltung und Wesen und Form geben, wie diese Welt hat. Das geht nicht. Das ist unmöglich, das passt nicht zusammen. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Das ist wiederum der Kern des Christseins. Wir lassen uns in unserem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt. Gemeint ist, damit ihr wisst, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was ist wohl der Wille Gottes für mein Leben? Herr, was soll ich tun? Soll ich dies tun oder das tun? Sehr gut, wenn wir so immer wieder fragen. Aber Gott verheißt hier, dass er uns seinen Willen klar macht, offenbart. Wenn wir uns ihm ganz hingeben, wenn wir uns verwandeln lassen, unser Denken verwandeln lassen, dann werden wir erkennen, was sein Wille ist. Wir werden es wissen, was ihm wohlgefällt, wie wir richtig uns jetzt entscheiden sollen. Es ist verheißen. 1. Korinther 6, auch eine sehr zentrale Stelle darüber, über den Anspruch Gottes an uns. 1. Mir ist wichtig zu betonen, es geht nie primär, wir haben das kürzlich auch behandelt, Gott nie primär darum, in erster Linie, was wir tun, dass wir das Richtige tun. Wir Menschen sind Werker. Wir wollen wirken, werken, tun. Das ist sehr wichtig und sehr gut, dass wir das Richtige tun. Aber Gott geht es in erster Linie darum, dass wir werden. Werden. Zu dem, was er aus dir und aus mir machen will. Also, dass wir sind, dass wir da sind, was ihm wohlgefällig ist. Und daraus kommt dann das Tun. Hier 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Es geht, Paulus spricht vorher über die Wichtigkeit, sich zu trennen, auch von allen Sünde und von aller Bosheit. Ganz speziell, weil ja das für den Menschen so ein großes Problem ist, auch die sexuellen Sünden, die Unzucht. Da sagt er in Vers 18, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und jetzt kommt die Begründung, warum das nicht geht als Christ. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Gib Gott, was Gott gehört. Wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Fragt Paulus rhetorisch natürlich. Sie wussten es sicher, die Korinther. Und dann begründet er es, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Gib Gott, was Gott gehört. Und als letzte Stelle möchte ich, es gebe noch so viele gute, illustrierende Stellen, die Zeit ist zu kurz, aber ich möchte noch eine lesen, 1. Johannes 2, von dem geliebten Apostel Johannes. Der Anspruch Gottes an uns, gib Gott, was Gott gehört. Und wie sich das praktisch in unserem Alltagsleben auswirken soll. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt. Gemeint ist dieses Weltsystem, beherrscht von der Finsternis, vom Fürsten der Finsternis. Es ist nicht die Schöpfung Gottes gemeint, mit Sicherheit nicht. Habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir kennen diese radikalen Aussagen des Apostels Johannes. Entweder oder. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gib Gott, was Gott gehört. Mir ist diese Predigt des Herrn Jesus sehr unter die Haut gegangen. Gib Gott, was Gott gehört. Und einmal mehr, die Feinde Jesu Christi, sie verstummten einfach. Sie mussten einfach verstummen. Wie werden wir staunen darüber? Wenn unser Herr wiederkommt als König und als Richter und die Menschen vor ihn gestellt werden, die jetzt so laut rufen, die ihn jetzt so verhöhnen, wir brauchen ihn nicht. Hey, wir machen uns selber zu Gott. Vor ihm werden sie einfach verstummen. Kein Wort werden sie mehr ihm entgegenhalten können. Und so war es auch mit seinen Feinden hier an diesem Dienstag der Passionswoche. Sie mussten verstummen. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus, sagt uns der Kolosserbrief. Vor ihm werden alle verstummen, die jetzt so laut und so hörbar sind. Aber wir dürfen wissen, wir sind auf der Seite des Siegers. Und ich möchte euch an Jesaja 43 erinnern. Fürchte dich nicht, wenn du durchs Wasser gehst, wenn du durchs Feuer gehst. Wenn Gott dein Gott ist, passiert uns nichts, was er nicht zulässt. Und er wird uns bewahren und durchtragen bis zu diesem Moment, wo wir ihn mit eigenen Augen sehen, wie er ist. Amen. Ich möchte noch beten. Wir beugen uns vor dir, himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi. Ja, wir haben deine Predigt, deinen Ruf gehört, Herr Jesus. Gib Gott, was Gott gehört. O Herr, wirke du an unseren Herzen nach durch dein Wort. Und ja, dass wir erkennen, dass genau dort das wahre Leben ist, der einzige Weg zum Leben, dass wir dir, Gott, geben, was dir gehört. Und jeder andere Weg führt zum Tod. Herr, wir danken dir, dass wir von Herzen gerne unser Leben dir geben dürfen, unsere Liebe dir geben, ausdrücken dürfen. Hilf uns doch besser, Herr, unsere Liebe zu dir auszudrücken, indem wir dir aus Liebe gehorchen und alles daran setzen, deinen Willen zu tun, dein Wohlgefallen zu tun. Herr, hilf du einem jeden von uns, stärke ein jedes und zeige uns die Erhabenheit deiner selber, Jesus Christus. Wir loben und preisen dich, du bist der Sieger, du wirst wiederkommen als König und als Richter, aber als Heiland für eine Welt, die völlig verwandelt wird, die erneuert wird, wo Frieden und Gerechtigkeit das Grundprinzip sein werden. Herr, wir danken dir, wir freuen uns darauf, dass du wiederkommst und dass schlussendlich, ganz am Schluss, der Himmel auf diese Erde kommen wird. Amen. Lasst uns zum Schluss dieses Lied singen. Unsere Heimat ist im Himmel. Ja, wir wollen doch noch aufstehen, dann werde ich noch das Wort aus der Offenbarung lesen und zum Schluss noch beten. Ich lese aus Offenbarung 11, Vers 15 bis 17. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Herr Jesus Christus, ja, wir freuen uns von ganzem Herzen auf diesen Moment, auf die Zeit, wo das wird Realität sein. Und wir danken dir, Herr, dass du wirst als Sieger über alles hervorgehen und dass du wirst sichtbar werden für die ganze Menschheit. Herr, aber wir danken dir auch, dass wir bis zu diesem Punkt dürfen mit dir durch das, unser Leben gehen, durch unseren Alltag. Und wir bitten, dass du doch mitkommst in unseren Alltag. Herr, dass wir Schritt für Schritt gehen, dass wir dir, dem Lamm, nachfolgen können. Dass du unsere Füße einsenkst in deine Fußstapfen, Herr. Dass wir dir nachfolgen können. Wir danken dir für das Vorrecht, dass wir das dürfen, Herr. Dass wir immer mehr an uns dürfen verändern lassen, durch dein Wirken an unserem Herz, durch Umstände, durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnis, durch Not. Aber du hast einen guten Weg, ein gutes Ziel mit uns, Herr. Und du wirst zum Ziel kommen. Du hast es verheißen, Herr, und wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Bitte stärk du es jedes. Bewahr du uns. Komm du uns entgegen, auch bei den schwierigen Sachen, die uns werden begegnen nächste Woche. Zeig du uns, dass du allein unser Helfer bist. Dass du allein wirklich kannst helfen, Herr. Wir loben und preisen deinen Namen. Wir beten dich an, Jesus Christus, der erhabene, erhöhte Herr. Amen.